ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir vornehmlich militärische Fragen in Bezug auf den Ukraine-Krieg, aber natürlich spielen auch politische Aspekte, auch militärpolitische, eine Rolle. Und wir reden darüber wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Kleiner Disclaimer vorweg, die Folge heute ist die mit der Nummer 230. Wir zeichnen diese Folge nur ein paar Stunden zeitversetzt zur 229 auf, also der von voriger Woche. Wir müssen das tun, weil wir es in der Woche, in der der Podcast erscheinen soll, den wir jetzt gerade aufzeichnen, organisatorisch nicht hinbekommen würden. Nicht zuletzt, weil ich dann im Urlaub bin. Das hat dann auch zur Folge, dass wir heute nicht über aktuelle Entwicklungen sprechen, sondern wieder einmal aus der Not eine Tugend machen und ausschließlich Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten. Die ganze Podcast-Folge hören Sie dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir beginnen mal mit eher allgemeinen Fragen, also solchen, die sich nicht zum Beispiel auf ein spezielles militärisches Thema beziehen. Timo Beckmann aus Dienstorf bei Braunschweig. Ich hoffe, Dienstorf ist richtig ausgesprochen. Wenn es Dienstorf heißen sollte, dann Entschuldigung. Also Timo Beckmann hat uns geschrieben, zwei Fragen hat er. Die erste, ich zitiere mal, aus meiner Sicht sind für Machtmenschen wie Herrn Putin Menschenleben ja nicht so wichtig, Geld aber schon. Kann man die materiellen Verluste für Russland ungefähr in einem Geldbetrag beziffern? Damit meine ich, zerstörtes Material, also Schiffe, Panzer, verschossene Munition, Sold, Zuschläge, Hinterbliebenenrente, Sanktionsmaßnahmen und so weiter. Ich denke, dass, wenn die materiellen Verluste nur hoch genug sind, ein Umdenken im Machtapparat von Russland stattfinden könnte. Zitat Ende. Herr Beckmann hat auch selbst schon versucht, darauf im Internet eine Antwort zu finden. Ist ihm nicht gelungen, was ich jetzt auch nicht verwunderlich finde. Es ist ja wirklich eine ziemlich schwierige Frage und alles, was man da möglicherweise finden wird, Herr Bühler, das können ja eigentlich nur Schätzungen sein. Ne?
Also ich habe es versucht, ich habe tatsächlich auch wenig gefunden darüber. Es gibt eine Studie der RAND Corporation aus dem Dezember 2023, die vielleicht für die Methodik auch ganz interessant ist, aber auf Datenmaterial zurückgreift noch aus dem Jahr 2022. Und das ist natürlich nicht mehr aktuell, aber von der Methodik her sehr interessant und ich glaube, dass sie auch irgendwann mal fortgeschrieben wird, beziehungsweise von anderen jetzt auch, vielleicht jetzt auch ohne mein Wissen, dass dort Studien in der Richtung vorbereitet werden. Es gibt allerdings ein paar Angaben, die in die richtige Richtung weisen. Das ist einmal das Pentagon, das im Februar diesen Jahres dem Minister Austin nach München mitgegeben hat, direkte Kriegskosten in der Größenordnung 211 Milliarden Dollar. Es gibt weiterhin die Erhöhung des russischen, in Anführungsstrichen, Verteidigungshaushaltes. Das liegen die Russen jetzt mittlerweile bei 7% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist natürlich ein Riesenbetrag, auch wenn das Bruttoinlandsprodukt Russlands weitaus geringer ist als das von Deutschland. Aber die Frage ist, ob es auch belastbar ist, diese Angabe, ob die Angaben des Verteidigungshaushaltes belastbar sind. Da ist der Verteidigungshaushalt in Russland nicht so transparent wie bei uns, sondern dort fließen ein in die Rüstungsausgaben und Verteidigungsausgaben, da fließen ein Beiträge von unterschiedlichsten Ressorts und wahrscheinlich auch von Rüstungsbetrieben, die dem Staat gehören, die unmittelbar dort zuarbeiten müssen. Also belastbar ist das alles nicht. Wenn man dem gegenüberstellt, das, was die Haupteinnahmequelle nach wie vor ist von Russland, nämlich die Erlöse für den Export fossiler Energien, Waffen, Exporte war er bisher auch ein großer Posten. Der ist jetzt weitgehend eingeschränkt. Die Verträge existieren zwar noch, aber es gibt hier Verzögerungen, sodass die Geldmittel auch nicht so fließen wie immer. Was die fossilen Energien angeht, gibt es eine sehr gute Quelle. Das ist das Center for Research on Energy and Clean Air. Das ist ein finnischer Think Tank, CREA, abgekürzt. Wenn man CREA Helsinki googelt, dann findet man auch diese Website. Und sie bringen jeden Monat Berichte, was die Exporte angeht, wohin sie gehen und wie viel sie erlösen dadurch. Und das ist immerhin ein Betrag von 750 Millionen Euro pro Tag. Das heißt, in der Bilanz kann Putin das auf den ersten Blick durchhalten, was die reinen Kosten, die direkten Kriegskosten angeht. Interessanter wird es, wenn man auf die volkswirtschaftlichen Kosten insgesamt, den volkswirtschaftlichen Schaden, muss ich genauer sagen, schaut. Der ist natürlich immens. Verluste an Menschen durch die unmittelbaren Kriegsfolgen, die Auswanderung gut ausgebildeter Russen, die dann dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen, die Umstellung auf Kriegswirtschaft und Vernachlässigung anderer produktiver Wirtschaftszweige, das sich auch so schnell nicht zurückdrehen lässt, sondern anhaltend ist. Also das wird insgesamt eine Reduktion an Wohlstand geben, sofern überhaupt vorhanden in den entlegenen Regionen dieser riesigen russischen Föderation. Die materiellen Verluste, wenn ich da noch kurz darauf eingehe, sind so hoch, dass sie durch die Neubeschaffungen nicht ausgeglichen werden können. Die Zahl an zerstörten, gepanzerten Fahrzeugen übersteigt die Zahl an gepanzerten Fahrzeugen, die neu gebaut werden in Russland. Das heißt, Russland lebt zurzeit von der Substanz der großen Waffenlager aus der Zeit der Sowjetunion. Und was das Personal angeht, Russland kann zurzeit etwa 30.000 Freiwillige mit großen finanziellen Anreizen gewinnen. Demgegenüber stehen aber personelle Verluste von 1.000 bis 1.300 pro Tag, wie die Ukrainer melden. Westliche Nachrichtendienste sind nicht ganz in dieser, geben nicht ganz diese Größenordnung an, liegen aber nicht weit entfernt davon. Was will ich damit sagen? Auch auf diesem Niveau der materiellen Verluste und der personellen Verluste kann Russland noch einige Zeit lang durchhalten. Also bitte, Herr Beckmann, keine umfassende Analyse, mit der ich selbst zufrieden bin, aber ein paar Hinweise daraus. Aber wir haben ja sehr viele Professoren und Wissenschaftler in unserem Zuhörerkreis, wie wir wissen aus den Zuschriften. Vielleicht kann da jemand helfen, Herr Deisinger. Vielleicht könnten wir auch jemanden mal einladen zu diesem Thema, das sicher ein ganz wichtiges Thema ist in diesem Krieg.
Klar, sehr gerne. Einfach schreiben, die Angesprochenen, an general@mdraktuell.de, wenn sie uns bei dieser Frage helfen können. Die zweite Frage, die Timo Beckmann hat, ist eine, die, wie er schreibt, schon öfter im Podcast angerissen wurde. Aber er bittet Sie, Herr Bühler, sie nochmal so zu beantworten, dass er sie versteht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da wirklich um Verstehen geht oder vielleicht eher um Verständnis oder Unverständnis gegenüber einer bestimmten Sache. Da hat man ja öfter, dass einem bestimmte Dinge nicht verständlich erscheinen, wenn man selbst ja schon einen bestimmten Standpunkt, eine bestimmte Meinung dazu hat. Klingt vielleicht ein bisschen theoretisch oder abstrakt, was ich gerade gesagt habe, aber es erklärt sich eigentlich gleich. Die Frage von Timo Beckmann ist die folgende. Zitat: Es geht darum, dass der Westen so große Angst hat, dass gelieferte Waffen und deren Einsatz zur Eskalation führen. Herr Kiesewetter, also Bundestagsabgeordneter der CDU, soll gesagt haben, dass die Schützenpanzer vom Typ Marder nach Übergabe von Deutschland an die Ukraine de facto ukrainische Schützenpanzer sind. Diese Auffassung teile ich. Also, warum scheut sich der Westen so sehr, Waffensysteme ohne Auflagen an die Ukraine zu geben? Zitat Ende.
Also Herr Beckmann, da haben wir auch gleich eine Gemeinsamkeit. Die Auffassung von Herrn Kiesewetter teile ich auch. Also Waffen an einen Staat zu liefern, damit dieser von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen kann, ist völkerrechtlich vollkommen in Ordnung. Die Waffen gehen dann in die Verfügungsgewalt oder sogar den Besitz der Ukraine über. Ausschließlich die Ukraine ist dann verantwortlich. Aber es werden von einigen Staaten eben bei der Übergabe von Waffensystemen Auflagen gemacht, öffentlich oder geheim. Sofern öffentliche Aussagen gemacht werden, sind sie häufig widersprüchlich. Siehe das Beispiel Großbritannien, das ich hier schon mal verwendet habe. Der Grund dafür ist die Eskalationsgefahr, die Gefahr, in den Krieg hineingezogen zu werden. Das wird als Grund hier angenommen. Abgesehen davon, dass es militärisch unsinnig ist, für viel Geld Waffen zu liefern und deren Gebrauch dann operativ einzuschränken, sehe ich das aus einer ganz anderen Perspektive. Je mehr Gebote und Verbote mit Waffenlieferungen verbunden werden, desto mehr Kontrolle ist auch notwendig, um das auch sicherzustellen. Desto mehr Rückfragen gibt es von den Ukrainern im Zielplanungsprozess. Also dürfen wir nicht? Und das nährt die Gerüchte, die es seit langem gibt, dass einzelne NATO-Staaten an der Zielplanung beteiligt sind, zumindest dadurch, dass sie die Zielplanung bestätigen. Eine Auffassung, die ich hier nie vertreten habe, aber ich gebe das nur wieder, weil das Gerücht immer wieder hochkommt. Durch diese Art von Interaktion von waffenliefernden Staaten und der militärisch verantwortlichen Ukraine besteht aus meiner Sicht eher die Gefahr, dass man in den Krieg hineingezogen wird, nämlich durch die praktische Umsetzung dessen, was die Politik eigentlich zur Minderung der Eskalationsgefahr angeboten und verboten erlassen hat. Ich finde, in eine solche Grauzone sollte sich die Politik nicht begeben. Und es ist tatsächlich eine Grauzone, diese Interaktion dann auf militärischer Ebene über Gültigkeit von Geboten und Verboten. Deshalb befürworte ich eine ganz klare Linie, wie auch der Abgeordnete Kiesewetter. Wir übergeben die Waffen völkerrechtlich vollkommen in Ordnung und die Verantwortung liegt dann bei der Ukraine.
Dann ist jetzt Bernd Sell an der Reihe. Bei ihm geht es auch um die Unterstützung aus dem Westen, aber eher um den Umfang dessen, was man leistet. Zitat: Warum begrenzt sich der Westen bei der Unterstützung der Ukraine auf das, was er sozusagen aus der Portokasse leisten kann? Wenn die USA im Zweiten Weltkrieg so zaghafte Unterstützung geleistet hätte, wie wir das aktuell tun, ist fraglich, ob Nazi-Deutschland hätte besiegt werden können. Ist es nicht sozusagen unsere historische Schuld, der Ukraine in ihrem Abwehrkampf so zu helfen, wie den durch Nazi-Deutschland angegriffenen Staaten durch die USA geholfen wurde? Müssen wir uns nicht mit dem Gedanken vertraut machen, dass Kriege ressourcenfressende Monster sind, die man nicht mit ein paar Brotkrumen besänftigen kann? Dass es durchaus notwendig ist, in den nächsten Jahren 3-4% des Bruttoinlandsproduktes in Verteidigungsausgaben zu stecken und dass mehr als die Hälfte davon in die Ukraine fließen sollte? Und sollten wir nicht auch das Rückgrat haben, diese Kosten selbst zu tragen und sie nicht über Kredite an unsere Kinder und Kindeskinder weiterzugeben, denen wir schon überlastete Renten und Gesundheitssysteme übergeben und die sich mit einer mindestens 2-3 Grad wärmeren Welt auseinandersetzen müssen? Zitat Ende. Also viele Ebenen, viele Aspekte in dieser einen einzigen Frage, Herr Bühler.
Ja, aber dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, denn es war ja eigentlich weniger eine Frage als eine Positionierung. Und diese Positionierung, die entspricht auch meiner Meinung, Herr Sell. Und deshalb will ich das gar nicht zerreden, sondern das einfach so stehen lassen, wie Sie es gerade uns geschrieben haben.
Dann kommen wir zu Florian Thermann aus Halle. Ich weiß jetzt nicht, ob Halle in Westfalen oder Halle Saale, ist ja aber auch letztlich egal. Ihm geht es darum, wie Sie, Herr Bühler, manches militärische Geschehen hier im Podcast bewerten, welche Worte Sie dafür verwenden. Ich lese mal vor. Es gibt eine Sache, die mich bei Ihren Ausführungen, also bei Ihren, Herr Bühler, irritiert. Sie haben bei der Beurteilung der Lage wiederholt das nicht ungeschickte Verhalten und Vorgehen der russischen Armee beschrieben. Ich weiß, dass Sie hier aus rein militärischer Sicht und neutral formulieren wollen, aber was ist an dem Vorgehen der russischen Armee geschickt? Als Laie lernte ich aus den vielen Folgen des Podcasts und anderer Medien, dass die russische Armee aufgrund der enormen Ressourcen an Menschen und Material und vor allem ohne jede Skrupel unter Begehen schlimmster Kriegsverbrechen alles zerstört, was in ihre Reichweite gelangt, unter schonungsloser Opferung der eigenen Soldaten mit riesigen Verlusten und dabei dann irgendwie vorwärts kommt. Was ist daran geschickt? Ich finde, damit wird die Leistung dieser Armee überhöht. Genauso wie ein Wladimir Putin meines Erachtens nicht mit dem Zusatz Präsident gewissermaßen anerkannt werden sollte. Putin ist ein Schlechter, ein Diktator, ein Tyrann. Die Armee ist als Arm dieses Menschen eine skrupellose Maschine. Daran kann ich nichts Geschicktes erkennen. Zitat Ende. Auch wieder eine längere Frage. Also ich kann das, was Herr Thermann schreibt, gut nachempfinden, denke ich, man braucht ja nur mal zuspitzen, um das Problem vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, Herr Bühler. Also sagen wir mal, ein Mörder ersticht jemanden, ne? Also kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, dass der vielleicht mit dem Messer geschickt zwischen der so und so vielten und der so und so vielten Rippe zugestochen hat. Die verbietet sich ja das Wort geschickt irgendwie von ganz allein. Das werden Sie, Herr Bühler, wahrscheinlich auch so sehen. Andererseits, man braucht ja Wörter, um beispielsweise das taktische Vorgehen von Ukrainern und Russen zu bewerten. Wie sehen Sie das auch als Dilemma?
Also wenn der Eindruck hier entstanden ist, dass ich damit das menschenverachtende und verbrecherische Vorgehen der russischen Armee gutheiße, dann habe ich mich in der Tat ungeschickt ausgedrückt. Das ist natürlich, wenn man die Gesamtheit der Podcasts ansieht, nicht meine Meinung, nicht meine Auffassung, die ich wiederholt zum Ausdruck gegeben habe. Ich habe in dieser Passage, die ich, glaube ich, zweimal genannt habe in den vergangenen 2, 3 Podcasts. Ich habe in dieser Passage die russische Führung der Angriffe im operativen Schwerpunkt im Donbass bewertet. Und dort ist es in der Tat so, dass dort eine operative Führung erkennbar ist. Es ist so, dass diese Führung dort die Ukrainer vor tägliche Herausforderungen stellt. Durch häufig wechselnde taktische Schwerpunkte. Ob das jetzt mal Chassiv-Yar ist oder ob es Toretsk ist oder dann Otscharetynje, also die Bokrovsk-Region. Durch wechselnde Angriffsformen, also infanteristische Angriffe nach Artillerievorbereitung, aber auch mechanisierte Angriffe mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artillerie in unterschiedlichen Größenordnungen, von Zugstärke bis hin zu einem verstärkten Bataillon, Wechsel der Angriffsrichtungen, Pausieren in Frontabschnitten, die bisher im Brennpunkt standen, oder auch Wiederbelebung von Frontabschnitten, von denen man lange nichts gehört hat. Also hier ist kein Schema F zu erkennen, das in anderen Frontabschnitten eine Rolle spielt. Deshalb, und das ist meine Beobachtung, die ich weitergeben wollte, darf man die dortige militärische russische Führung nicht unterschätzen. Sie stellt eine reale Bedrohung für die Ukrainer im Augenblick dar. Der Ausgewogenheit wegen stelle ich auch fest, dass die Ukrainer die beweglich geführte Verteidigung gegen diesen Schwerpunkt des Angriffes, gegen diesen operativen Schwerpunkt des Angriffes durchaus erfolgreich führt. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit, trotz Feuerüberlegenheit der Russen, gerade bei Artillerie nach wie vor, trotz der Luftüberlegenheit, allerdings unter kontrollierter Aufgabe von Gelände, um ihre eigenen Kräfte zu schonen.
Dann gehen wir jetzt weg von den ganz großen Linien und zwar mit der Mail von entweder Chris Hunting aus Bielefeld oder vielleicht Chris Hunting, kann auch sein. Sorry, wenn es wieder nicht richtig ausgesprochen ist, aber so ist es normal bei den Mails. Frage 1. Man hört immer wieder Gerüchte, Russland würde unter anderem T-34-Panzer aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einsatzbereit machen. Dessen Nachfolger T-54 wurden dort zwar schon gesichtet, aber der T-34 ist doch eher ein Gerücht, oder? Frage 2. Weiterhin werden auf beiden Seiten modernste Fahrzeuge aller Arten durch gegnerische Kräfte erbeutet. Wie werden diese Fahrzeuge untersucht und wie wertvoll sind die gewonnenen Erkenntnisse für die jeweiligen Staaten? Zitat Ende.
Also der Einsatz von T-34, das ist also ein Kampfpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der häufig bei Mahnmalen auch noch zu sehen ist, unter anderem in der Nähe von Brandenburger Tor in Berlin, bis vor kurzem auch bei Navra in Estland. Dort ist dieser Panzer dann entfernt worden und ins Museum gestellt worden. Also abgesehen von solchen Panzern gibt es keine Belege, dass diese Panzer wieder modernisiert worden sind und sich in der Ukraine im Einsatz befinden. Ganz im Gegensatz zu dem T-54, den Sie genannt haben, und die Nachfolgemodelle T-55, T-62 und so weiter, für deren Einsatz in der Ukraine gibt es Belege, unter anderem auf der Datenbank Oryx. Dort sind etliche von diesen Panzern auch als beschädigt oder zerstört aufgeführt.
Nun die Frage von Jens Barkmann aus Wesenberg. Das liegt im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Neustrelitz ist da auch nicht allzu weit weg, auch die Müritz nicht. Und er schreibt Folgendes. Auf diversen Videos kann man die fatale Wirkung der First-Person-View-Drohnen betrachten. Meist bemerkt eine Gruppe Soldaten das Anfliegen der Drohne, versucht sich in Deckung zu bringen. Laut den Videos im Netz funktioniert das nicht immer, vielleicht auch ziemlich selten. Oft versuchen die angegriffenen Soldaten verzweifelt, die Drohne mit ihren Handfeuerwaffen zu beschießen, aufgrund der minimalen Größe der Drohne, aber meist erfolglos. Warum nutzen die Soldaten nicht einfach Schrotflinten? Ich selbst bin Jäger und Förster und würde mir zutrauen, mit einer handelsüblichen Jagdflinte die meisten der direkt anfliegenden Drohnen relativ problemlos abzuschießen. Besser würde es noch mit Mehrladeflinten, also Magazin mit 5 Schuss, funktionieren, welche man häufig zur Gänsejagd einsetzt. Schrotflinten und deren Munition sind relativ billig, im Überfluss vorhanden und leicht zu handeln. Beispielsweise könnte pro Trupp eine dieser Schrotflinten mitgeführt werden. Vielleicht ist meine Frage zu profan, aber manchmal sind es die einfachsten Mittel, die große Wirkung erzielen. Schreibt, wie gesagt, Jens Barkmann.
Also ich finde die Frage gar nicht profan, vor allen Dingen, weil Schrotflinten ja auch eingesetzt werden in diesem Krieg, genau für diesen Zweck. Gegen kleine Drohnen ist das ein Mittel, das von beiden Seiten, von Russland und auch von der Ukraine, auf Kurzdistanz eingesetzt wird. Auch die westlichen Armeen nutzen und nutzen nach wie vor solche Gewehre zur Abwehr von Drohnen über ihren Feldlagern. Ich weiß es von den Franzosen in Mali, die solche Gewehre, solche Schrotflinten verwendet haben. Und es ging vor einigen Wochen auch durch die Medien, dass auch Russland nun Schrotflinten einsammelt, und zwar von Jägern in Sibirien. Und das hat da großen Unmut gegeben. Das las ich da. Und genau für diesen Zweck, also die Schrotflinten auch für diesen Zweck verfügbar zu machen. Im Übrigen ist das Prinzip einer Schrotflinte ja auch in die moderne Munitionsentwicklung gegen fliegende Ziele, also nicht nur gegen Drohnen, sondern auch gegen Raketen, zum Teil gegen Artilleriegeschosse auch eingeflossen. Das ist spezielle Munition, die sich vor dem Auftreffen auf das Ziel zerlegt und einen Splitterhagel erzeugt, der dann diese Rakete oder diese Granate oder Drohne eben zum Absturz bringt. Oder aber auch Abstandszünder, die in Raketen verbaut sind, die kurz vor dem Ziel einem Flugzeug, einem Marschflugkörper explodieren und dann den gleichen Effekt hat wie eine Schrotflinte.
Also sprich, die Idee ist vorhanden, die Erkenntnis ist in den Streitkräften vorhanden, aber wenn man die Videos von den Drohnen sieht, dann liegt es halt mitunter an der Umsetzung. Vielleicht hat man da und dort keine Schrotflinten oder ist es wirklich manchmal nicht bekannt, oder?
Naja, Sie sehen ja die Videos nicht, wenn die Drohne abgeschossen wird. Also vielleicht liegt es auch daran.
Okay, aus Österreich hat uns Leonhard Niederwimmer geschrieben, genau aus Helfenberg in Oberösterreich, ziemlich nah an der Grenze zu Tschechien. Zitat: Ich habe eine Frage zur Satellitenaufklärung. Vielfach warnen Experten davor, dass Russland in wenigen Jahren ein NATO-Land, insbesondere das Baltikum, angreifen könnte. Würde man nicht vorab eine Truppenkonzentration erkennen, beispielsweise durch Satellitenaufklärung? Oder gibt es die Möglichkeit, auch überraschend anzugreifen mit Bodentruppen? Ich denke, eine Operation gegen ein NATO-Land würde doch einiges an Vorbereitung benötigen und somit auch möglicherweise frühzeitig entdeckt werden. Anders ist das natürlich mit Schiffen und Flugzeugen, die ihre Waffen auch aus großer Distanz ins Ziel bringen können. Doch ohne Bodentruppen kann man keinen Raum einnehmen. Zitat Ende.
Vielleicht ein paar Bemerkungen grundsätzlich zu der Aufklärung, den Aufklärungsmöglichkeiten der NATO und ihrer Mitgliedstaaten. Die NATO und die Mitgliedstaaten haben eine Vielzahl von Aufklärungsmöglichkeiten. Die Satellitenaufklärung gehört dazu, ist aber nur ein Bestandteil. Die Aufklärung findet dabei nicht zufällig statt, sondern ganz systematisch und rund um die Uhr. Die Aufklärungseinheiten, die die einzelnen Sensoren dann unter sich haben und steuern, die werden von einem genau festgelegten Was will ich wissen? Gesteuert und vor allen Dingen vor ebenfalls festgelegten sogenannten Indications and Warnings, also Anzeichen oder gar Warnsignale für eine bevorstehende Bedrohung des Bündnisses. Und die Nachrichtendienste sind selbstverständlich auch Teil dieses Systems. So gesehen kann eine Bedrohung deshalb für uns sehr schnell identifiziert werden. Aber es müssen auch die notwendigen politischen Folgerungen daraus gezogen werden. Also wenn man zwei Beispiele jetzt aus der jüngsten Vergangenheit anschaut, die Marschflugkörper und Raketen, die in Kaliningrad stationiert sind, mit nuklearen Sprengköpfen zu bewaffnen, die sind dort seit 2016 stationiert. Es hat aber keine Folgeentscheidung gegeben, bis jetzt 2024 die Entscheidung mit der Vereinbarung USA und Deutschland geschlossen worden ist. Zweites Beispiel, wir erinnern uns alle an das Jahr 2021 und die beiden großen Truppenaufmärsche, die Putin hat stattfinden lassen an den Grenzen zur Ukraine, einmal im Februar und einmal Ende 2021 bis zum Kriegsbeginn im Februar 2024. Wir haben im Grunde genommen, auch ich aus offenen Quellen, ich war damals ja auch schon in Pension, aus offenen Quellen gesehen, dass es ein offensives Potenzial, was dort zusammengezogen wird. Aber dennoch ist der Schluss nicht gemacht worden, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Das haben nur die wenigsten gemacht. Auch ich habe mit den offenen Quellen, die mir zur Verfügung standen, gesagt, das Risiko ist aus verschiedenen Gründen, muss ich jetzt nicht wiederholen, das war ganz am Anfang unseres Podcasts, einfach viel zu groß für Russland. Vielfach sind diese Risiken jetzt eingetreten und wir sind jetzt 2,5 Jahre nach der Invasion am 24. Februar 2022. Wir können ein drittes Beispiel auch dazu nehmen, nehmen wir das Baltikum. Hier sind die richtigen politischen Entscheidungen getroffen worden. Unabhängig davon, dass ich eine Bedrohung aus dem Weltraum und mit anderen Sensoren erkennen kann, ich muss auch berücksichtigen die Zeit, die mir bleibt für meine Gegenmaßnahmen dagegen. Und wir sehen ja gerade bei Kursk, wir haben das im letzten Podcast besprochen, dass auf operativer Ebene durchaus auch Überraschung möglich ist. Wir haben da besprochen, unter welchen Bedingungen das möglich ist. Aber es ist nicht so, wie vielfach kolportiert, dass nun das Gefechtsfeld vollkommen gläsern ist. Hier im Baltikum sind also die Entscheidungen getroffen worden, Truppenteile vorzustationieren, eine deutsche Brigade beispielsweise nach Litauen zu bringen, damit sie einen ersten Angriff auch bestehen kann, wenn die Abschreckung, die dadurch erreicht werden soll, versagen sollte. Also hier haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen, glaube ich. Darüber hinaus, man muss beim Baltikum auch mehr berücksichtigen, es wird unwahrscheinlich sein, dass ein großer Angriff nun plötzlich sich entwickelt, sondern das baut sich über viele Monate oder vielleicht länger, vielleicht hat die Zeit auch schon begonnen, auf mit hybriden Maßnahmen, mit Maßnahmen der Destabilisierung, mit einzelnen Versuchen, die Abschreckung auszutesten, Versuchen, die Verteidigung auch auszutesten und so weiter.
Die nächste Sache, Herr Bühler, die würde ich mal eher so in die Kategorie Politik einordnen. Sie betrifft Ungarn. Wir hatten ja ausführlich über Orbáns Reisen nach Kiew, Moskau, Peking gesprochen, auch über Reaktionen von Seiten der Europäischen Union. Aber es gab ja Antworten auf diese Reisen, nicht nur von dort, sondern auch aus der Ukraine selbst. Und dazu hat uns Jens Seelhorst aus Dinklage zwischen Osnabrück und Bremen geschrieben. Es geht um den Stopp des russischen Öltransits via Pipeline durch die Ukraine nach Ungarn und mögliche Gegenmaßnahmen der Ungarn. Zitat: Selenskys Antwort auf die Orbán-Reise war die Drosselung der Treibstoffzufuhr. Daraufhin antwortete Ungarn mit einer Drosselung der Stromlieferungen in die Ukraine. Die bekommt etwa 25% ihres Bedarfs über Ungarn und ist dringend darauf angewiesen. Wie bewerten Sie so ein Verhalten? Zitat Ende. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Ungarn die Stromlieferung schon gedrosselt hat oder gestoppt hat. Zumindest aber hat man ja damit gedroht.
Ja, das hat man, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob da schon was gedrosselt worden ist. Ich glaube das allerdings nicht, weil da gibt es ja sicher auch langfristige Verträge im Energieaustausch zwischen den Ländern in Europa. Fakt ist, dass der Erdölimport in die EU aus Russland seit Dezember 2022 nicht mehr erlaubt ist. Aber es gibt Ausnahmeregelungen für Ungarn und für die Slowakei wegen der großen Energieabhängigkeit und der Lage der beiden Staaten. Auf die beruft sich die ungarische und die slowakische Regierung. Das Erdöl läuft über die Südtrasse der Druzhba-Leitung, die von Russland über die Ukraine nach Ungarn verläuft. Die Ukraine möchte ganz offensichtlich die Einnahmequellen Russlands in Milliardenhöhe stoppen, weil sie nicht ganz zu Unrecht sagt, dass Putin diese Einnahmequellen für den Krieg Russlands in der Ukraine verwendet. Es steht allerdings auch der Verdacht im Raum, dass irgendjemand aus Brüssel, muss nicht die Spitze sein, die Ukraine zu diesem Schritt ermuntert hat. Wir werden sehen, wie die Sache ausgeht. Ich muss allerdings wieder sagen, dass es auch wieder so ein Thema, das politisch aufgeladen ist, und zwar so aufgeladen ist, dass es kaum eine vernünftige Lösung gibt und dass die ganze Diskussion auch den Zusammenhalt der EU gefährdet. Auch Ungarn und die Slowakei wissen natürlich, dass eine Versorgung über die Adria-Leitung aus Kroatien nach Ungarn auch möglich ist, sodass die Energieabhängigkeit Ungarns auch anders gelöst werden könnte. Also insgesamt glaube ich, dieses Thema sollte so schnell wie möglich, so geräuschlos wie möglich abgeräumt werden und einer Lösung, wie auch immer sie aussieht, zugeführt werden.
Weil wir bei Ungarn sind, mal kurz eingeschoben, eine Frage von mir. Ungarn hat ja nun offenbar die Einreisen von Leuten aus mehreren Staaten deutlich einfacher gemacht und dazu gehören auch Russland und Belarus. Ungarn ist Mitglied des sogenannten Schengen-Raums. Das macht das Ganze natürlich auch zu einer Angelegenheit für alle anderen Schengen-Staaten. Wie bewerten Sie denn die Gefahr, die von dieser ungarischen Entscheidung für den Schengen-Raum ausgeht?
Ja, das ist wieder so ein Thema, das politisch aufgeladen ist. Da trifft die Bewertung auch auf dieses Thema zu, die ich gerade eben gemacht habe. Ungarn hat es angekündigt, soweit ich weiß, da ist noch nichts umgesetzt. Deshalb muss man jetzt genau hinsehen, was da eigentlich passiert. Ungarn will den Aufenthalt für Arbeitskräfte aus Russland erleichtern und Belarus und die Regelung übernehmen, die in Ungarn auch schon für die Ukraine und auch für Serbien, den anderen Nicht-EU-Nachbarn, gilt. Das ist möglich, wenn die Regelungen des Schengen-Abkommens eingehalten werden, selbstverständlich. Das heißt, es muss ein Visum vorhanden sein mit einer entsprechenden Aufenthaltsarbeitsgenehmigung und die Person darf nicht von anderen Schengen-Staaten als unerwünschte Person betrachtet werden. Das sind soweit die anwendbaren Kriterien aus den Schengen-Verträgen. Und das muss Ungarn jetzt nachweisen, dass das so von Ungarn auch beabsichtigt ist. Im Übrigen muss ich sagen, man darf jetzt auch nicht ungerecht immer sein. Ungarn ist nicht dafür bekannt, dass die Grenzkontrollen an der Außengrenze der EU zu lasch gehandhabt werden. Und das weiß jeder, der die Balkanroute Richtung Türkei, Griechenland oder westlichen Balkan schon mal befahren hat. Ich mache das eher regelmäßig, jedes Jahr. Da stehen sie im Sommer leicht mehrere Stunden bei der Aus- und bei der Einreise. Also ich finde, da müssen die Experten jetzt feststellen, wie soll diese Ankündigung von der ungarischen Seite umgesetzt werden? Entspricht sie dem Schengen-Abkommen? Und welche Gefahr geht für den Schengen-Raum aus? Und wenn das alles nicht positiv beantwortet werden kann, ja, dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Und im Übrigen, vielleicht das als letzten Punkt zu dieser Sache. Wir sollten uns da als Deutsch etwas zurückhalten, denke ich. Wir hatten den Abgeordneten Kiesewetter vorhin schon mal erwähnt. Der sprach neulich von einer mittleren bis hohen dreistelligen Zahl von Deutschen, die im Augenblick in diesem verbrecherischen Angriffskrieg auf Seiten Russlands mitkämpfen. Da kommt einiges auf uns zu, wenn die wieder zurückkommen, sofern sie deutsche Staatsbürger sind. Und natürlich haben wir auch einige selbst bei uns im Land, die wir am besten nicht reingelassen hätten, wie sich hinterher dann rausstellt bei dem einen oder anderen. Also man muss Orbán nicht mögen. Aber wer glaubt, man könne einem solchen Mann so schaden, dass dort ein Wechsel herbeigeführt oder gefördert wird, der wird sich irren. Dieser Mann macht Außenpolitik in erster Linie mit Blick auf die ungarische Innenpolitik und seinen Machterhalt. Und bei einer Verhärtung der Situation könnte genau das Gegenteil eintreten von dem, was sich der eine oder andere wünscht, dass man einem Oppositionsführer dort helfen wird. Also deshalb ist mein Punkt immer, wir müssen den Zusammenhalt unserer Organisationen, sei es NATO und Europäische Union, immer so hoch priorisieren, dass das unser eigentliches Ziel ist. Und alle anderen Dinge, die müssen sich diesem Ziel unterordnen und müssen dann einer Regelung zugeführt werden, die den Verträgen entspricht. Und da muss die notwendige Kompromissbereitschaft einfach da sein.
Okay. Weiter jetzt mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ralf Schönfeld aus Seet-Eckholt, kleine Gemeinde, ein paar Kilometer nordwestlich von Hamburg, der schreibt Folgendes. Immer wieder höre ich von emigrierten Russlanddeutschen, dass wir in Deutschland und Westeuropa mit unserem grundsätzlich fairen und freundlichen Verhalten russischen Menschen Schwäche signalisieren. Ein serbischer Bekannter schrieb mir, dass in diesem Kulturkreis bereits eine ausgestreckte Hand als Schwächezeichen interpretiert wird. Inwiefern werden solche Verhaltensweisen psychologisch untersucht und können sie zu Strategien und Taktiken mit Russland genutzt werden, um der anderen Seite angemessenen Respekt und Friedensbereitschaft abzuringen? Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Ralf Schönfeld und Herr Bühler. Serbien Hand geben, das haben Sie bestimmt auch schon oft gemacht, oder? Also Sie müssen es ja wissen.
Also was Ihnen Ihr serbischer Bekannter, Herr Schönfeld, gesagt hat, das kann ich so nicht bestätigen. Jedenfalls nicht in dieser allgemeinen Form. Was ich allgemein sagen kann, ist, dass wir uns in der Bundeswehr auf Einsätze auf dem Balkan, in Afghanistan, in Mali, an anderen Einsatzorten immer mit Hilfe von interkulturellen Einsatzberatern vorbereitet haben, erfahrenen Spezialisten für einen besonderen Kulturkreis, um eben diesen Kulturkreis kennenzulernen und damit wir uns auch angemessen verhalten können. Aber faires, freundliches Verhalten, Respekt und Friedensbereitschaft hängt nicht alleine vom Kulturkreis ab. Manchmal sind es eben einzelne Personen, Diktatoren, Autokraten, die zunächst einzelne Gruppen und später große Teile der Bevölkerung mitnehmen, die aus einem nach eigenem Anspruch friedfertigen Kulturkreis eben eine Schreckensherrschaft machen. Da haben wir als Deutsche schreckliche Erfahrungen machen müssen, genauso im Übrigen auch wie andere Staaten auf dieser Welt vorher und nachher. Also wir sind jetzt gerade Zeitzeuge, wie Russland nach Stalin wieder einen solchen Weg nimmt. Damit will ich sagen, richtig ist, dass die jetzige Führung nur eine Sprache der Stärke versteht und auch akzeptiert. Und alles andere wird als Schwäche ausgelegt. Und ich glaube, da treffen wir wieder zusammen, Herr Schönfelder und ich, in unseren Auffassungen.
Nächster Fragesteller ist Tom Leonard Haselhorst aus Münster. Zitat: Ich würde gerne wissen, ob Sie Luftlandeoperationen oder amphibische Landungsoperationen gegen die Krim für völlig ausgeschlossen halten. Jetzt hat man ja zumindest die Schwarzmeerflotte weg. Sicher ist es viel zu plakativ gedacht, wenn man den D-Day im Kopf hat, aber hat die Ukraine keine Kräfte, um es mal einfach unerwartet und überraschend zu versuchen, zum Beispiel in kombinierte Aktionen auf der Krim anzulanden und zwar nicht nur über den Dnepr? Zitat Ende.
Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das ausschließen, aber auf lange Sicht kann man natürlich gar nichts ausschließen. Die Ukraine haben theoretisch 4 Marineinfanteriebrigaden. Sie haben sicher auch das eine oder andere Mittel, um diese Soldaten zu transportieren. Aber es müssen erst Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz geschaffen sein. Und dazu gehört zumindest eine örtliche Luftüberlegenheit. Das heißt, weiteres Dezimieren und Ausschalten der russischen bodengestützten Luftverteidigung, verhindern, dass russische Kampfflugzeuge eine zu Beginn sicher kleine Anlandung gleich vernichten. Die kampfkräftigen Bodentruppen, die es ja gibt auf der Krim, die müssen durch weitreichende Waffen geschwächt sein. Sie müssen insbesondere in der Versorgung so geschwächt sein, dass sie nicht entscheidend eingreifen können. Und davon ist die Ukraine einfach weit entfernt. Aber sie kommt dem Ziel, die Krim für die Russen zu einem Hochrisikogebiet zu machen, Schritt für Schritt näher. Und nochmal zu den amphibischen Operationen. Es gibt sie ja, auch heute schon, die, wenn auch kleinen, aber doch sehr anspruchsvollen amphibischen Anlandungen von Spezialkräften, also Kommandoeinheiten, die für einige Stunden einen Auftrag erledigen und dann wieder ausweichen. Bekämpfen eines Gefechtsstandes, Bekämpfen von Luftverteidigungsstellungen. So geschehen jetzt im Übrigen auf der Südwestspitze der Krim in diesen Tagen und auch auf der Landspitze auf dem linken Ufer der Dniepro-Mündung auch in den vergangenen Tagen.
Weiter jetzt mit der Mail von Patrick Graul aus Braunschweig. Zitat: Es wurde berichtet, dass eine zweite neue Korvette für die Ukraine den Stapellauf in der Türkei hatte. Wie ist die Einschätzung von Herrn Bühler dazu? Werden diese Schiffe in den Konflikt eingreifen können? Wie lange brauchen Schulung, Ausrüstung einer solchen Korvette? Mit welchem Schiffstyp der Bundesmarine sind die Korvetten vergleichbar? Der deutschen Marine, muss man korrekt so sagen, ne?
Also um die letzte Frage zu beantworten, da bin ich jetzt kein Marineexperte, aber nach meiner Einschätzung sind es nach unserem Sprachgebrauch eher Fregatten. Sie sind relativ stark bewaffnet, wobei unsere Korvetten für den Ostseeraum mehr größere Schnellboote sind, wenn man so will. Alle Marinesoldaten mögen mir das jetzt nachsehen, dass ich das so plakativ sage. Die beiden Korvetten wurden bereits vor der Invasion im Jahr 2022 bestellt und werden von einer Werft südlich des Bosporus gebaut. Sie sollen 2027 der ukrainischen Marine übergeben werden und danach werden umfangreiche Ausbildungs- und Übungstätigkeiten notwendig sein mit den neuen Besatzungen und mit den neuen Schiffen, damit beides eben dann tatsächlich irgendwann mal einsatzbereit sein wird. Und das dauert auch seine Zeit über 2027 hinaus. Was bis 2027 geschieht, muss man erstmal abwarten. Nach meiner Einschätzung wird die Türkei den Bosporus nicht für eine Passage von Kriegsschiffen öffnen, solange der Krieg anhält. Die Türkei hat ja bereits russischen Kriegsschiffen, die ihren Heimathafen nicht im Schwarzen Meer haben, die Passage vom Mittelmeer in das Schwarze Meer verweigert. Nun haben wir es mit den ukrainischen Korvetten, mit Kriegsschiffen zu tun, die nach Fertigstellung ihren Heimathafen in der Ukraine oder im Schwarzen Meer haben werden. Wo sonst auch? Das ist die einzige Möglichkeit für die Ukraine. Insofern wird es seerechtlich eine interessante Frage sein, wie man mit dem Abkommen von Montreux umgeht. Denn es lässt sich durchaus auch konstruieren, aus meiner Sicht jedenfalls, dass die Türkei, die die Interpretationshoheit hat über dieses Abkommen, dann die Schiffe passieren lässt. Auf der anderen Seite, und das haben wir schon mal hier besprochen im Podcast, ist das Abkommen von Montreux so einzigartig auf der Welt und so bedeutsam für alle Schwarzmeeranrainer, dass es nicht im Interesse eines Anrainerstaates des Schwarzen Meeres liegt, dass der Fortbestand des Abkommens von Montreux in irgendeiner Art und Weise riskiert wird.
Die nächste Frage kommt von Dr. Alexander Maximilian Görsch aus Mulfingen. Das liegt, mal grob gesagt, zwischen Nürnberg und Stuttgart. Herr Görsch bezieht sich auf die Folge 226 unseres Podcasts. Wir hatten damals Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer zu Gast und Herr Görsch schreibt folgende Zeilen. Markus Reisner, erscheint es notwendig, Russland bei Friedens- bzw. Waffenstillstandsverhandlungen entgegenzukommen? Dabei führt er ein Argument an, das mir auch nach langem Verfolgen Ihrer Podcast-Serie neu ist. Dieses Argument lautet, Russland könnte bei einem vollständigen Rückzug, also der vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, zusammenbrechen bzw. in ein Chaos stürzen. Meine Frage an Herrn Bühler lautet daher, ob das ein realistisches Szenario ist und welche Kräfte diesen Zusammenbruch bewirken könnten. Zitat Ende.
Also die Russische Föderation hat ja, wie wir wissen, viele Völker und viele Kulturen. Sie werden zusammengehalten durch die eiserne Klammer von Putin und seinen Geheimdiensten und sonstigen Sicherheitsbehörden. Also ein System, das jeden mit drakonischen Strafmaßnahmen belegt, der sich nicht systemkonform verhält, aber auch jedem Freiheiten im persönlichen Umfeld belässt, wenn diese dem Gesamtsystem nicht schaden. Das ist ja der quasi Vertrag mit der Bevölkerung. Ein System aber, dass sich der Risiken durchaus bewusst ist. Nicht umsonst agiert Putin ja sehr vorsichtig, was eine mögliche Gesamtmobilmachung angeht. Im Augenblick scheint aus meiner Sicht das System Putins gefestigter denn je, auch wenn es jetzt Probleme dort gibt mit dem Angriff auf Kursk und der Offenlegung praktisch der Tatsache, dass Russland die eigenen Grenzen gar nicht sichern kann. Wir sollten ein solches Szenario im Auge behalten. So ein Szenario nennt man in der strategischen Vorausschau einen schwarzen Schwan. Wenn etwas passiert, was niemand eigentlich so richtig vorausschaut, da sollten wir uns nicht überraschen lassen. Es wäre sicher nicht in unserem Interesse auch, aber auf der anderen Seite sollte es heute nicht handlungsleitend sein. Also insgesamt halte ich es für möglich, aber extrem unwahrscheinlich.
Okay, dann ist jetzt Bodo Jäger aus Kassel an der Reihe. Eingangsbemerkungen wie die seinigen, die lasse ich an der Regel weg. Wir haben es ja nicht so sehr mit Selbstbeweihräucherungen. Außerdem kostet auch das schönste Lob immer Zeit. Aber seien Sie versichert, wir lesen das zumindest alles und freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie Lob für den Podcast haben. Aber Herr Jäger schreibt zunächst mal etwas, zu dem ich auch was nachfragen will, Herr Bühler. Ich lese mal vor. Zunächst einmal möchte ich mich für den Podcast bedanken. Er stellt eine Ausnahme von der ansonsten abgeschotteten Generalität dar. Ich habe 1981 Wehrdienst geleistet, stelle fest, dass der Ton in der Führung sich doch gebessert hat. meine Frage. Es ist stets vom hohen Niveau der Offiziersausbildung auch in Russland die Rede. Wie kommt es dann, dass eklatante Fehler gemacht werden, zum Beispiel die 70-Kilometer-Kolonne am Anfang des Krieges, nicht falsch verstehen? Die Ukraine kann sich ja über die Fehler freuen. Aber was lernen die da? Zitat Ende. Ich nehme an, er meint also die russische Ausbildung. Und Herr Bühler, Sie können sich sicher denken, wozu ich zunächst mal gerne was gehört hätte. Eine Generalität, die in der Regel abgeschottet ist und der Ton in der Führung, der sich gebessert haben soll. Was war da los bei Ihnen, als Sie noch gedient haben?
Also ich habe ja 1976 Grundausbildung gemacht, Herr Jäger 5 Jahre später, aber ungefähr gehören wir dem gleichen Altersband an und haben die gleichen Erfahrungen gemacht, denke ich. Ich habe viele Vorgesetzte und auch Kameraden aller Dienstgradgruppen kennengelernt, auch in dieser Zeit, vor denen ich auch heute noch großen Respekt habe. Auf der anderen Seite habe ich, wie Herr Jäger es auch gerade anklingen lässt und wie auch bei Ihrer Frage anklingt, habe ich gerade in den ersten Jahren Sachen erlebt, die ich später als Kommandeur nie zugelassen hätte. Aber wir waren Mitte der 70er Jahre noch eine verhältnismäßig junge Armee, die schnell gewachsen ist und dabei auch den einen oder anderen eingestellt hat, der eben nicht dem Ideal einer zeitgemäßen Menschenführung entsprach. Das ist aber nicht nur ein Problem der Bundeswehr, sondern in dieser Zeit war es auch ein Problem vieler großer Organisationen. Ich habe Praktikum gemacht in 2 großen Firmen in Deutschland und kann Ihnen sagen, also auch dort hat man ein Problem gehabt. Das hat sich in der Folge weiterentwickelt. Insbesondere, jetzt komme ich wieder auf die Bundeswehr zurück, in den Auslandseinsätzen, als deutlich wurde, dass Einsätze immer Teamarbeit sind. Ich meine, es hätte vorher auch schon deutlich sein können, aber das ist dann immer augenfälliger geworden. Militärisches Agieren ist immer Teamarbeit und sie können sich einfach nicht leisten, dort als in der Spitze, ob als General oder als Oberstleutnant und Bataillonskommandeur, dass sie praktisch völlig abgehoben agieren von den Menschen, die sie führen müssen. Heute wird von einem Brigadekommandeur, Divisionskommandeur verlangt, dass er in der Woche 4 Tage unterwegs ist bei seinen Truppenteilen in allen Standorten, die er hat. Und das sind viele bei einer Division. Also heute wäre es undenkbar, dass man als junger Soldat seinen Kompaniechef beispielsweise nicht sieht in der Grundausbildung, wie es mir ergangen ist. Oder wenn man den eigenen Bataillonskommandeur in 3 Monaten nur einmal sieht, da hieß es plötzlich, jetzt ist Pause, wir treffen uns gleich hinter der Halle, dort kommt der Bataillonskommandeur und dann ist die Vereidigung, 1976. Undenkbar heute. Insofern, nochmal, hat sich die Situation weiterentwickelt. Wir haben, glaube ich, gut daran getan, uns immer daran zu orientieren, an den positiven Beispielen von den Menschen, die ich gerade besonders herausgehoben habe, wo ich sage, ich habe heute noch Respekt davor, immer abschauen, was machen die gut, das muss man übernehmen und was machen andere schlecht, das muss man vermeiden. Und das ist ja ein Grundsatz der Selbstreflexion, der ja weit über die Armee hinausgeht, sondern für alle Führungskräfte eigentlich Gültigkeit hat.
Aber die eigentliche Frage, Herr Bühler, zu der können wir auch noch kommen, von Herrn Jäger, ist ja die russische Offiziersausbildung. Da ist bestimmt auch nicht einfach, als Außenstehender was zu sagen, oder?
Naja, schon. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, jetzt auch die Fehlleistungen gerade am Beginn des Krieges, aber zum Teil auch während des Krieges zu erläutern. Also ich selbst habe ja schon mal berichtet, mein erster Kontakt war ein russischer Oberstleutnant, der mit mir 92, 93 in Amerika die amerikanische Generalstabsausbildung gemacht hat. In der Folge habe ich immer wieder russische Offiziere getroffen, in meiner Zeit als Adjutant des Ministers auch russische Generale, denn russische Verteidigungsministern waren immer mit Generalen umgeben. Bei uns war vielleicht der Generalinspekteur mit oder ein General und eben der Adjutant als Oberst, aber das war's dann. Das ist aber nicht repräsentativ. Ich empfand diese Menschen, mit denen ich es da zu tun hatte, als durchaus gut ausgebildet, auch gebildet in anderen Fragen als militärischen Fragen. Aber nochmal, es ist nicht repräsentativ für alle. Was Sie ansprechen, diese lange Kolonne ganz am Anfang des Krieges und andere Dinge, das ist in erster Linie zurückzuführen auf Fehleinschätzungen und auch Fehlentscheidungen der politischen und der militärstrategischen Ebene. Also Putin, der damalige Minister Shoigu, der Generalstabschef Gerassimow gehört dazu, der Nachrichtendienstchef gehört dazu. Wenn man natürlich eine Armee aus Belarus nach Hause befiehlt und sagt, so die wochenlangen Manöver haben jetzt Ende, und man die Truppe praktisch auf dem Marsch in die Heimatstandorte umleitet Richtung Kiew, da muss man sich nicht wundern, dass solche Bilder passieren. Und es kommt der Punkt dazu, dass man eingeschätzt hat im Kreml, dass innerhalb von wenigen Tagen das politische System einschließlich der Regierung zusammenbricht in der Ukraine. Und man dann mit der Denazifizierung und Demilitarisierung beginnen kann. Das ist ja eine der größten Fehlentscheidungen wahrscheinlich der Militärgeschichte insgesamt bisher. Und dann muss man sich nicht wundern, dass der Kompaniechef, der Hauptmann vor Ort, der Bataillonskommandeur vor Ort, ohne vernünftige Versorgung, ohne vernünftige Munitionsversorgung, ohne vernünftige Sicherung auf dem Marsch unterwegs ist und dann völlig überrascht wird durch ein massives Abwehrfeuer, das dann im Raum Kiew stattgefunden hat.
Dann jetzt die Mail von Dr. Christian Bechstein. Er hatte bislang noch kein Glück, dass seine Fragen hier im Podcast gelandet sind, wie er schreibt, aber er hat es nun nochmal versucht. Von seinen Fragen will ich mal die erste rausgreifen. Die hatte er, ich habe nochmal nachgeschaut, im Februar, also ähnlich, auch schon mal geschrieben. Sie ist ihm aber offenbar nach wie vor wichtig. Zitat: Nachdem in den Medien lange Zeit über unmotivierte Kämpfer, Stichwort Kampfmoral und Rekrutierungsprobleme auf der russischen Seite berichtet wurde, woher kommen nun schon über Monate in den Offensiven die offenbar vielen fest entschlossenen Kämpfer in der Truppe und schafft es das Regime dabei weiterhin, Moskau und St. Petersburg zu verschonen? Zitat Ende.
Also nach der ersten Teilmobilmachung im Jahr 2022 im Herbst wurden ja 300.000 Reservisten einberufen. Es gab große Akzeptanzprobleme in Russland. Hunderttausende haben das Land damals verlassen, gut ausgebildete Leute. Diesen Schritt hat Putin bis heute nicht wiederholt, sondern er setzt auf die Einstellung von Vertragssoldaten, im Wesentlichen aus dem Kreis der Wehrpflichtigen, die es ja gibt, die jedes Jahr eingezogen werden, die aber außerhalb des Kriegsrechts nicht in der Ukraine eingesetzt werden dürfen. Und das ist der zweite große Topf, eben die Neueinstellungen von Freiwilligen, dabei auch Strafgefangene. Das ist das, was sie zur Verfügung haben. Angelockt werden und wurden diese Soldaten durch verhältnismäßig hohe Sollzahlungen, Verpflichtungsprämien und auch Versorgungsleistungen, wenn sie verwundet werden oder tot sind, also für die Familien. Putin hat die Verpflichtungsprämien gerade wieder verdoppelt auf ca. 4.000 Euro, bisher waren es 2.000 Euro. Und die regionalen Verwaltungen aufgefordert, weitere zusätzliche Verpflichtungszahlungen zu leisten. Und dem ist man auch in unterschiedlicher Größenordnung nachgekommen in den verschiedenen Regionen und Republiken der Russischen Föderation. Heute bekommt ein Mann aus St. Petersburg und Moskau ca. 20.000 Euro Verpflichtungsprämie für seinen Dienst als Vertragssoldat. Und da ist er schon Rubel-Millionär, mehrfacher. 30.000 Freiwillige pro Monat kann Russland dadurch gewinnen, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, sie kann dadurch die Verluste nicht ausgleichen. Das läuft etwa darauf hinaus, dass man auch genauso viel Verluste pro Monat hat, wie man als Freiwillige einziehen kann. Was die Kampfmoral angeht, ist die Lage, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden, weil man die Berichterstatter, die Militärblogger, die russischen Militärblogger an die Leine genommen hat, sie jetzt einbezieht. Mehrfach sind sie ja von Putin selbst empfangen worden. Der Verteidigungsminister hat sie auch mehrfach selbst empfangen, sodass die Quelle eigentlich, aus der man gespeist worden ist, jedenfalls als Beobachter aus dem Westen, dass die weitgehend versiegt ist. Es gibt aber genügend Anzeichen, dass die Kampfmoral nicht besonders gut ist, dass sehr viel Druck auch ausgeübt werden muss. Militärdienst in Russland ist Zwangsdienst, der auch mal mit der vorgehaltenen Waffe durchgesetzt wird oder auch mit Kommandos, die in der zweiten Reihe aufpassen, dass keiner der russischen Soldaten von dem Weg abweicht, der nach vorne ins Ziel geht. Es ist auch berichtet worden und ist auch zu sehen gewesen auf Videos, dass da durchaus von der Waffe dann auch Gebrauch gemacht werden kann. Wir sehen es gerade jetzt auch in Kursk wieder, dass es um die Kampfmoral selbst der tschetschenischen Kämpfer nicht besonders gut gestellt war. Die waren ja sehr schnell verschwunden, obwohl sie eigentlich dort in der Region waren. Es sind also nicht nur die Wehrpflichtigen, die in die Kriegsgefangenschaft gegangen sind, sondern es sind auch erfahrene Kämpfer dabei gewesen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wahrscheinlich ist es auch so, dass unter den Freiwilligen doch eine gehörige Zahl auch ist, die dem Narrativ folgt, dass Russland angegriffen ist und dass Russland verteidigt werden muss. Und insofern gibt es dort für die Menschen, die nach meiner Einschätzung aber nicht die Mehrheit sind, gibt es durchaus einen gewissen Sinn, dort auch mit der russischen Armee gegen die vermeintliche Bedrohung zu kämpfen.
Das ist also die Antwort auf eine Frage von Christian Bechstein. Er schreibt in seiner Mail am Ende übrigens noch sinngemäß, dass, wenn seine Fragen nicht im Podcast landen, er sich über eine kurze, formlose Antwort freuen würde. Das erwähne ich mal stellvertretend. Da muss ich leider sagen, lieber Herr Bechstein und auch andere mit ähnlichen Anliegen, so sehr wir diese Anliegen verstehen, aber das können wir nicht machen, einzelne Fragen individuell schriftlich zu beantworten. Das übersteigt dann doch tatsächlich unsere Kapazitäten. Also nicht böse sein, das schaffen wir nicht. Letzte Frage für heute, die kommt von Michael Krause. Auch er bezieht sich auf die Folge 226 mit Oberst Markus Reisner. Ich lese mal vor. Meine etwas kritische Frage. Oberst Reisner erwähnte Wladimir Klitschko, der ein Referendum über den Krieg für sinnvoll hält. Warum ist es dann nicht sinnvoll, gleichzeitig die fälligen Präsidentschaftswahlen abzuhalten? Ich hoffe, Sie halten diese Frage nicht für zu kritisch, um sie zu erörtern. Zitat Ende. Zunächst mal kurz, lieber Herr Krause, warum sollten wir diese Frage für zu kritisch halten, um über sie zu sprechen? Also machen Sie sich bitte keine Gedanken über so etwas. Wirklich kritische Fragen, die kommen hier im Podcast natürlich zur Sprache, auch zur Sprache. Und wenn es keinen Hörerin, keine Hörerin gäbe, der oder die kritische Fragen stellt, dann ja, bin ich ja auch da. Dessen Job es ja auch mal ist, auch kritische Fragen zu stellen. Sie, Herr Bühler, Sie packen ja deswegen auch nicht gleich Ihre Sachen und sagen, also Herr Deisinger, Ihre Fragerei, die nervt mich, machen Sie Ihren Podcast doch alleine. Ne?
Genau.
Dann aber noch die Frage von Herrn Krause. Also wenn Referendum über den Krieg, warum dann nicht auch gleich Präsidentschaftswahlen, könnt ihr mir vorstellen, in der Ukraine könnte der ein oder andere auf ähnliche Gedanken kommen.
Also Präsidentschaftswahlen oder Parlamentswahlen sind während eines Krieges nach der Verfassung der Ukraine ausgeschlossen. Diese Wahlen sind also jetzt nicht fällig, sondern sie werden erst fällig, wenn der Krieg zu Ende ist. Das ist die verfassungsrechtliche Dimension in der Ukraine, die allerdings immer wieder von Putin in Frage gestellt wird. Und das ist ja das Narrativ von ihm auch, dass er sagt, er spricht nicht mit Zelensky, denn er hat keine Legitimität mehr. Das ist ja auch die Begründung, warum eine Partei des Deutschen Bundestages bei der Rede von Präsident Zelensky vor ein paar Wochen im Deutschen Bundestag nicht erschienen ist, sondern dieser Rede ferngeblieben ist. Das Referendum wurde von Herrn Klitschko ins Gespräch gebracht, vor allem angesichts der Diskrepanz in den Meinungsumfragen in der Ukraine, nach denen verständlicherweise Friedensverhandlungen befürwortet werden. Dort gibt es eine Mehrheit von ca. 45% nach den letzten Zahlen, die mir bekannt sind. Und gleichzeitig werden aber auch territoriale Zugeständnisse an Russland mit großer Mehrheit abgelehnt. Das sind die Zahlen über 80%. Also ein Referendum, so Klitschko, ist also durchaus eine sinnvolle begleitende politische Maßnahme, weil so ein Referendum dazu dienen kann, gegebenenfalls notwendige Gebietsabtretungen zu legitimieren durch eine Befragung eben des Volkes. Das ist auch im Übrigen die politische Position mittlerweile, die Präsident Zelensky vertritt. Ob er sie vorher schon hatte, bevor es Klitschko gesagt hat, weiß ich nicht. Aber er hat sich jetzt gerade in diesen Tagen in den französischen Medien so geäußert.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, nächste Woche dann sicher wieder etwas mehr zur, oder überhaupt erstmal etwas wieder zur aktuellen Lage, allerdings nicht mit mir. Ich bin ja dann weiterhin im Urlaub. Es vertritt mich zunächst mal Jan Kröger, später dann Anfang September auch nochmal Christian Erl. Stammhörerinnen und Stammhörer des Podcasts kennen die beiden schon. Ihnen allen gutes Gelingen für die nächsten Male und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, und einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen.
Merci.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.